Der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit. Darum wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge kümmern. Und das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt personalisierte Ernährung, was im Grunde nichts anderes bedeutet, dass jeder Mensch ja individuell auf verschiedene Nahrungsmittel reagiert, abhängig von Genetik, Mikrobiom oder Stoffwechsel. Warum ist das so wichtig, dass man sich das mal ein bisschen mehr vorknöpft? Oder ich sag mal so, Alex, dass man es jetzt so ein bisschen mehr in den Fokus rückt überhaupt bei Ernährungsthemen?
Ja, Thorsten, die personalisierte Ernährung ist sowas wie der heilige Gral sozusagen der Ernährungswissenschaft. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat auch seit letztem Jahr dazu eine extra Arbeitsgruppe gegründet. Das heißt, es rückt einfach immer mehr in den Fokus, ob es gewisse spezielle, personenspezifische Unterschiede in der Ernährung gibt. Das heißt, ob du etwas anders verstoffwechselst als ich oder als Lieschen Müller. Und das sind, glaube ich, super interessante Aspekte, die man sich mal anschauen muss, weil das, glaube ich, die Zukunft der Ernährung langfristig sein wird.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Was ist personalisierte Ernährung und wie unterscheidet die sich von allgemeinen Ernährungsempfehlungen? Alex hat gerade schon gesagt, es gibt da extra Studienkreise und ich schlage einfach mal vor, Alex, wir haben so eine große Community, wir machen jetzt einfach auch mal einen Stuhlkreis heute im Podcast und müssen einfach mal genau darüber reden. Also das ist wirklich, ja, ich sag mal, eine Form der Ernährung, wo jeder so in den Fokus rückt und man einfach guckt, welches Essen passt zu welcher Person.
Ja, definitiv. Es gibt so allgemeine Orientierung. Das heißt, es gibt ja Empfehlungen für die Menschheit, sozusagen auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Einmal, was zum Beispiel das Alter betrifft, also ob du im Kindesalter bist, ob du im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter bist und dann natürlich für gewisse Lebenslagen, also zum Beispiel die Schwangerschaft oder Ähnliches. Ich glaube, das kennt jeder, dass in gewissen Lebenslagen man etwas mehr oder weniger braucht. Was jetzt aber in diesen Fokus gerät bei dieser personalisierten Ernährung ist, dass man ja mehrere Faktoren mit einbeziehen kann. Wie zum Beispiel wie die Genetik, wie das Mikrobiom, metabolische Faktoren. Das heißt, es gibt schon ganz viele neue Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann, was vielleicht bei Person A und bei Person B, die dasselbe zu sich nehmen, anders verstoffwechselt wird. Man weiß zum Beispiel, dass es unterschiedliche Blutzuckerreaktionen gibt. Das heißt, es gibt gewisse Lebensmittel, bei denen es bei Person A einen gewissen Ausschlag gibt, also wo zum Beispiel der Blutzuckerspiegel von 80 auf 120 geht als Beispiel und bei einer Person B auf 140 hochgeht. Und das kann um bis zu 30-40% variieren bei demselben Lebensmittel mit derselben Menge, die ich dem Körper zuführe. Und ich finde das ein ganz interessanter Aspekt, wenn es da solche in gewissen Rahmen große Unterschiede geben kann.
Ich finde das hochspannend, denn mir fallen so ad hoc 2 Lebensmittel ein. Das sind einmal die Zwiebel und das ist zum Beispiel Sauerkraut, wo es so ganz individuelle Reaktionen drauf gibt. Also bei mir ist es ganz oft so, dass mein Magen so ein bisschen überempfindlich ist, wenn ich Sauerkraut esse. Bei frischem Sauerkraut ist es okay, aber wenn man zum Beispiel im Restaurant Sauerkraut isst oder so, da merke ich direkt, das fängt an zu grummeln und dann denke ich, okay, lass es mal besser sein, sonst kannst du dich gleich auf die Reise Richtung WC machen, wenn das so weitergeht. Bei Zwiebeln reagieren auch viele Menschen so ein bisschen, sagen, nee, vertrage ich nicht so gut. Und hängt das dann wirklich immer mit der Genetik zusammen oder ist das auch einfach eine Essgewohnheit, die da diese unterschiedlichen Reaktionen hervorrufen kann, weil man vielleicht eher weniger Zwiebeln isst oder eher weniger Sauerkraut?
Ja, das sind viele Aspekte, die damit einhergehen. Und das macht ja gerade eben dieses ganze Thema so spannend. Denn es kann zum einen ja sein, dass du einfach diese gewissen Lebensmittel mehr gewöhnt bist oder halt weniger gewöhnt bist. Das heißt, ob dein Körper sich daran im besten Sinne gewöhnt hat. Also bestes Beispiel ist ja auch Fett zum Beispiel. Wenn du relativ viel Fett deinem Körper zuführst, lernt er besser Fett zu verstoffwechseln. Wo es sich beim anderen schon längst den Magen komplett auf links gedreht hat, du dann sagst, ach komm, ich beiß nochmal genüsslich ab von der Schweinshaxe. Also auch das sind ja zum Beispiel so Aspekte. Und das kann es mit anderen Sachen auch sein. Das könnte mit der Zwiebel der Fall sein. Oder halt bei dir dann speziell mit dem Sauerkraut. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie es zubereitet wurde. Das heißt, ob es darin gewisse Inhaltsstoffe gab, die in der zubereiteten Variante, weil es vielleicht ein Fertigprodukt war, nicht so gut dein Körper vertragen hat, wie es vielleicht in der selbstgemachten, hausgemachten Variante der Fall gewesen wäre. Und deshalb ist das einfach super spannend, weil es halt so viele Einflussfaktoren gibt.
Absolut. Und meine Erfahrung ist ganz oft, dass diese hausgemachte Variante oft die ist, die man halt super verträgt, weil ja auch per se viel weniger Zusatzstoffe drin sind als in vielen Fertigsoßen beispielsweise im Restaurant. Jetzt gefühlt so seit 2, 2,5 Jahren taucht ja immer wieder, also nehme ich das wahr, der Begriff des Mikrobioms auf. Ein Thema, das wirklich eine unfassbare Reichweite mittlerweile auch in den sozialen Medien hat, überall auf jedem Kanal, wo es um Gesundheit, Ernährung geht, liest man immer das Mikrobiom. Für viele immer noch so ein bisschen das Buch mit den 7 Siegeln. Aber das Mikrobiom, also im Grunde das, diese Darmbakterien bei uns, also die so viel machen, die müsste man sich jetzt erstmal auch jetzt bei jedem gezielt angucken. Also wie gehe ich da vor? Ich gehe zum Arzt und sage so, ich möchte eine personalisierte Ernährung haben. Ich habe gehört, das Mikrobiom spielt eine wichtige Rolle. Was müssen Sie wissen über mich und mein Mikrobiom und wie kann ich dann einen Ernährungsplan machen?
Wäre eine Möglichkeit. Kannst du natürlich vorgehen und erstmal pauschal sagen, hey, was ist denn los mit meinem Mikrobiom? Eigentlich gehst du eher den umgekehrten Weg. Das heißt, du sagst, ich habe folgendes Problem. Ich bin relativ oft müde oder ich habe einen unangenehmen Hautausschlag, also mit welcher Geschichte du auch immer zum Arzt gehst, und dann schaust du dir eigentlich erst an, okay, worauf könnte es zurückzuführen sein. Ich würde nicht pauschal jetzt alles in meinem Körper auf Verdacht untersuchen, das kannst du natürlich gerne machen, aber du würdest halt dann zum Beispiel explizit bei diesem Thema Mikrobiom sagen, okay, man würde halt beispielhaft eine Stuhlprobe abgeben, würde sich dann das Mikrobiom genauer anschauen und würde sagen, okay, du hast ein Verhältnis von den Bakterien zu den Bakterien, du solltest halt darauf achten, gewisse Lebensmittel, Probiotika, Präbiotika, was auch immer, dem Körper mehr zuzuführen, um dein Mikrobiom in eine gesunde Balance zu bringen. Das kann man machen und das wird ja auch schon heutzutage gemacht. Und das auch auf ganz vielen unterschiedlichen und auch super interessanten Wegen. Das heißt nicht nur über die Ernährung, sondern auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, wenn ich sage, aber auch zum Beispiel schon mittlerweile über Fremdstuhl, dass man Kapseln schluckt mit von Stuhl von fremden Personen, die eine sehr, sehr gute Ansiedlung von Magen-Darm-Bakterien bei sich haben und das dann quasi in deinen Körper überträgt. Also das ist ein super spannendes Feld, was es da mittlerweile gibt.
Mhm. Ich frage jetzt nicht, ob man die Kapseln vorm oder nach dem Essen nimmt. Ich komme mal kurz zur nächsten Frage, Alex. Nein, aber es ist natürlich, klar, natürlich ist die Vorstellung jetzt erstmal, denken wir, um Gottes Willen, aber wenn man natürlich die Wirkung sieht und was durch diese Art der Medizin oder der Therapie möglich ist, das ist ja unfassbar. Also da kann man ja auch wirklich Krankheiten gezielt mit bekämpfen. Und der Blutzuckerspiegel, das ist auch immer sowas, was da so individuell abhängt von dem, was ich so esse oder wie ich drauf reagiere. Wenn man jetzt so für sich einen Ernährungsplan gefunden hat, wo man sagt, okay, der ist jetzt so ganz personalisiert, damit komme ich gut klar, ich fühle mich gut damit, ich bin weniger müde, ich fühle mich irgendwie fitter und besser, die Haut ist vielleicht sogar besser geworden. Das heißt, dann habe ich auch dadurch bestimmt eine gute Möglichkeit, so Blutzuckerschwankungen wunderbar im positiven Sinne zu beeinflussen.
Ja, wir haben ja mal ein wunderschönes Experiment gemacht, Thorsten, wo du diesen Langzeitblutzuckermesser an deinem Oberarm hattest. Und der kontinuierlich den ganzen Tag über 2 Wochen lang dir gesagt hat, was mit deinem Blutzuckerspiegel ist. Hat der dich denn irgendwie nachhaltig beeinflusst? Was ist dabei hängen geblieben bei dir sozusagen von diesem Experiment?
Bei mir ist vor allen Dingen hängen geblieben, dass dieses zwischendurch Snacken ganz, ganz böse ist. Ich bin ja auch so eine kleine Naschkatze und gehe ja ganz gerne auch mal zwischendurch so irgendwie an die Süßigkeiten-Schublade und nehme mir was mit. Und da habe ich halt immer gesehen, dadurch, dass das ja 1:1 in meine App übertragen wurde, wapp, da schießt der Blutzucker wieder nach oben. Und dann hast du mir ja gesagt, du darfst auch was Süßes essen, aber bitte dann, wenn wir jetzt beim Mittagessen sind, bitte direkt danach und warte nicht erst eine Stunde und mach dir dann den Kaffee mit dem Schokoriegel, sondern direkt danach. Das habe ich ja dann auch sehr brav beherzigt alles. Und da konnte man halt sehen, man hat diese ganz normalen Schwankungen zu den Mahlzeiten. Und obwohl ich was Süßes hatte, obwohl ich so ein bisschen gesündigt hatte, aber es direkt danach gefuttert hatte, geht er wieder richtig schön gleichmäßig runter und steigt erst abends wieder an. Und das ist was, was sich wirklich bei mir so ins Hirn eingebrannt habe, dass ich meine Snacks jetzt wirklich unmittelbar an meine Mahlzeiten koppel.
Ja, und genau darum geht es ja. Das heißt, personalisierte Ernährung heißt ja nicht, du darfst jetzt gar nicht mehr das essen oder nur noch das, sondern einfach ein bisschen intelligenter zu essen, um es mal so zu sagen. Das heißt zum Beispiel bei dir jetzt zu sagen, okay, ich scheine sehr stark darauf zu reagieren, wenn ich Süßigkeiten esse. Bei jedem würde das der Fall sein, dass der Blutzuckerspiegel nach oben geht. Machen wir uns nichts vor, das ist jetzt nicht bei dir etwas Einzigartiges. Aber vielleicht reagierst du stärker darauf oder bekommst dadurch größere Heißhungerattacken und isst bei der nächsten Mahlzeit wesentlich mehr. Und jemand anders verstoffwechselt das vielleicht ein bisschen langsamer. wo es dann vielleicht weniger ein Problem wäre, wenn der zwischendurch snackt. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnisse, die man auch so etwas gewinnen kann. Das heißt, als Beispiel so eine Langzeitblutzuckermessung über 2 Wochen kann halt jemandem helfen, sehr viel zu lernen. Und man hat halt auch schon durch Studien herausgefunden, dass personalisierte Ernährungspläne die Blutzuckerkontrolle um 30% verbessert haben im Vergleich zu Standarddiäten. Also Standarddiäten heißt, ich sage einfach nur zu dir, ist das, ist jenes oder ist das um die und die Uhrzeit. Also die Individualität war 30% erfolgreicher als die allgemeine Empfehlung, weil man sich halt genau angeschaut hat, was war es bei dir. Und das würde ich halt zum Beispiel Leuten empfehlen. Nicht pauschal alles durchzutesten, sondern zu sagen, oh, ich fühle mich bei dir und den Lebensmitteln vielleicht immer müde oder abgeschlagen. Oder wenn ich das am Nachmittag esse, habe ich abends total den Riesenhunger noch auf noch mehr Süßigkeiten oder esse mich abends total voll. Ich glaube, das sind wichtige Dinge, die man mitnehmen kann, weil man dadurch ein Learning für den Alltag hat. Und das sollte man, glaube ich, beherzigen.
Ist ganz spannend. Also es kommt nicht nur darauf an, welche Lebensmittel ich esse, sondern auch wann ich esse oder wie so generell meine Essgewohnheiten sind. Also auch das ist personalisierte Ernährung. Mir stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn ich das doch so gut steuern kann, habe ich dann vielleicht sogar die Möglichkeit, dadurch auch Krankheiten wie Diabetes zu verhindern? Ich meine, bei vielen Krankheiten ist man natürlich genetisch oder erblich ein bisschen vorbelastet, aber das heißt ja nicht, dass ich die zwingend kriegen muss. Also es hängt auch ein bisschen mit meinem Lebensstil zusammen. Aber ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, um noch besser vorzusorgen, dass ich vielleicht nicht wie die Mutter oder wie die Oma Diabetes bekomme?
Ja, weil du musst dir überlegen, umso besser du deinen Blutzuckerspiegel in einem gesunden Rahmen hältst. Der muss natürlich hoch und runter gehen, der muss ja auf Mahlzeiten reagieren. Das ist ja auch vollkommen okay. Kannst du aber dafür sorgen, dass du diese entzündungsfördernden Eigenschaften von einem zu stark schwankenden Blutzuckerspiegel nach oben hin anpassen kannst. Und dadurch kannst du halt wirklich auch ein Diabetesrisiko senken. Weil du weißt, es geht ja nicht um den einen Tag, es geht nicht um die eine Woche. Diabetes entwickelt sich ja bei den meisten Leuten über Jahre oder Jahrzehnte. Und man hat halt durch Studien schon herausgefunden, dass eine Form von genauerer Analyse deiner Ernährung dazu führen kann, das Diabetesrisiko um 13% zu senken im Vergleich zu einer Standardernährung beziehungsweise einer Standarddiät, die darauf ausgelegt ist, eher dazu zu führen, dass man weniger Diabetes bekommt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil ich nämlich dazu ja letztendlich eine Idee bekomme, wie ich Entzündungsmarker im Körper reduzieren kann und halt diese, ganz oft haben wir schon drüber gesprochen, aber diese Insulinempfindlichkeit letztendlich verbessern kann. Und das ist, glaube ich, dafür ein ganz wichtiger Punkt, mal bei sich genau hinzuschauen, hey, wie ist das eigentlich in meinem Körper? Weil jeder weiß, Zucker bringt den Blutzuckerspiegel nach oben, brauchen wir nicht drüber reden, andere Lebensmittel tun das weniger, das Weißbrot mehr als das Vollkornbrot. Aber genau nochmal bei sich zu schauen, okay, wie ist es denn bei mir individuell, unabhängig von allgemeinen Empfehlungen? Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Aspekt, den jeder für sich mal genauer anschauen kann.
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Also wenn ich jetzt so einen personalisierten Ernährungsplan erstellen möchte, wie geht man da vor? Also welche Technologien oder auch welche Tests stehen da zur Verfügung? Wir haben gerade schon über diese kleine Nadel im Oberarm gesprochen, über diesen Sensor, der meinen Blutzuckerspiegel überwacht permanent. Was gibt es da für Tests oder auch Techniken, um sowas zu entwickeln überhaupt?
Ja, also es gibt einfache Dinge, die auch schon jahrelang in der Praxis erprobt sind und total bekannt sind. Wie das Blutzuckermessgerät, hast du gerade eben schon erwähnt. Mittlerweile wesentlich cooler als noch früher, als man sich jedes Mal in den Finger pieksen musste und dann da 1000 Mal reingestochen hat. Mittlerweile viel, viel schöner, wenn man so einen kleinen Sensor am Oberarm trägt, der sich das automatisch die ganzen Daten zieht und man nicht immer jedes Mal dann noch extra sich eine kleine Verletzung zufügen muss. Das sind die Klassiker. Dann Sachen, die ich auch noch extrem befürworten kann, sind ja diese ganzen vielen kleinen Tests, Thorsten, die wir auch schon mal gemacht haben. Also mal sich den Eisenwert anzuschauen oder mal Vitamin B12-Status zu erheben, wenn man dauerhaft müde ist. Ich glaube, das sind Sachen, und da bin ich auch ein riesengroßer Freund von, die sollte man wirklich regelmäßig machen. Also bin ich immer abgeschlagen, bin ich immer müde, mal zu schauen, okay, wie sieht's denn mit Eisen oder B12 zum Beispiel bei mir aus? Und natürlich auch daraus den Rückschluss zu haben. Nehmen wir mal ein Alltagsbeispiel. Eine Frau sagt, oh, ich habe immer Probleme, ich bin immer müde, was auch immer. Und der Arzt sagt, hey, ich glaube, Sie brauchen mal mehr Eisen, wir haben Ihren Eisenspiegel mal gemessen. Ja, dann kann ich natürlich mehr Eisen essen im Alltag, aber vielleicht kommt das gar nicht an. Vielleicht nehme ich das total schlecht auf. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, das Ganze zu personalisieren, also zu schauen, hey, neben der allgemeinen Empfehlung, vielleicht brauche ich noch mehr als das, weil mein Körper das einfach nicht gut aufnimmt. Oder brauche ich eine gewisse Form von Eisen, die mein Körper besser verstoffwechseln kann als anderes Eisen in einer chemischen Form. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt, zu schauen, wohin geht die Reise? Weil diese übergeordneten Tests, diese genetischen Tests, ganz ehrlich, davon bin ich noch nicht so der Riesenfreund. Weil anhand der Gene zu sagen, du sollst dich so oder so ernähren, ist mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette, das ist noch nicht wissenschaftlich super bewiesen, diese Tests sind super teuer. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen länger in der Wissenschaft. Aber diese anderen einfachen Tests, die finde ich super, weil sie relativ schnell dir ein Feedback geben.
Vor einigen Folgen haben wir hier den Stoffwechsel sehr ausführlich besprochen bei Gesund gefragt und haben auch geschaut, wie kann es, dass bei dem einen der Stoffwechsel viel besser läuft als bei dem anderen? Wie sind die Unterschiede bei Frauen und Männern? Und in dem Zusammenhang ist das natürlich jetzt auch sehr, sehr spannend. Also welche Rolle spielt denn der Stoffwechsel, wenn man jetzt seine Ernährung an den individuellen Bedarf anpassen will? Weil den muss man ja vorab wahrscheinlich einmal checken, wie gut der überhaupt läuft.
Ja, also das, was man mittlerweile weiß und das, was man auch wirklich über den Stoffwechsel schon ganz gut messen kann, dass es Menschen gibt, die Kohlenhydrate anders verstoffwechseln als andere Personen. Das heißt, dass es wirklich dort einen metabolischen Unterschied gibt. Bedeutet, es gibt schon Studien, die das Ganze auch näher untersucht haben, dass die Reaktion deines Stoffwechsels auf bestimmte Nährstoffe um 40% variieren kann in Bezug auf eine andere Person. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor und ich glaube, das wird für die Zukunft ein spannender Aspekt. Natürlich brauche ich Kohlenhydrate und Fette, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Typ bin, der auf Kohlenhydrate anders reagiert als jemand anders, was heißt, weil ich schneller müde werde oder weil ich vielleicht Fette besser oder schlechter verstoffwechsel, kann das vielleicht für mich eine Aussagekraft haben, dass ich sage, okay, ich würde vielleicht in meiner Ernährung ein bisschen weniger Kohlenhydrat betont arbeiten, um dann vielleicht weniger in diese Müdigkeitsattacken oder Heißhungerattacken oder ähnliches reinzufallen. Und ich glaube, was dabei ganz, ganz wichtig ist, das mal für sich selber herauszufinden. Und dafür brauche ich ja gar nicht unbedingt einen genetischen Test. Das kann ich ja einfach im Alltag über ein Ernährungstagebuch ganz oldschool lösen. Denn es geht ja nicht nur immer um genetische Faktoren, sondern auch ein bisschen um die eigene Wahrnehmung der Situation. Und das würde ich auf jeden Fall mal machen. Das heißt, wenn man irgendwelche Ernährungsprobleme hat, wäre da meine erste Wahl Ernährungstagebuch und sich das mal näher anzuschauen. Und dann kann ich immer noch schauen, was kann ich noch zusätzlich machen.
Bei dem Ernährungstagebuch fände ich dann aber auch ganz wichtig, dass man vielleicht einfach mal so verschiedene Lebensmittel mit draufpackt, die man sehr gut verträgt und die man vielleicht weniger gut verträgt. Ich hatte ja eben schon das Beispiel Zwiebeln oder Sauerkraut angebracht, denn auch das gehört ja einfach dazu, mal so ein bisschen das Oldschool zu tracken, mal zu verfolgen, worauf reagiere ich vielleicht nicht so gut. Also würdest du sagen, wirklich Oldschool mal aufschreiben, weil ich mache die Erfahrung auch, wenn ich was aufschreibe oder es wirklich schwarz auf weiß selber schreibe, ich kann es mir einfach besser merken.
Ja, definitiv, weil das Problem ist ja ganz oft, die Leute sagen, oh, ich habe jetzt wieder Magen-Darm-Beschwerden, wissen aber nicht mehr, was sie gestern gegessen haben oder vorgestern, haben auch keinen Rückschluss darauf dann, wo das Problem sein könnte, sondern wirklich mal im Alltag, da brauche ich ja nicht alles aufschreiben, aber so die wichtigsten Lebensmittel, von denen ich schon so ein bisschen den Verdacht habe, okay, mit denen könnte ich vielleicht ein Problem haben, einfach mal ganz kurz aufzuschreiben und dann zu schauen, okay, habe ich da ein Muster drin? Das heißt, kommt das immer wieder vor, wenn ich einen Apfel esse, dass sich mein Magen auf links dreht oder wenn ich eine sehr fettreiche Mahlzeit hatte, dass ich danach Verdauungsprobleme habe oder wie jetzt in deinem Fall das Sauerkraut oder ähnliches. Natürlich gibt es gewisse Lebensmittel, die sind dafür prädestiniert. Das heißt, auch zu viel des Guten, die 300 Gramm Kichererbsen würden bei jedem dann dafür sorgen, egal wie gesund sie sind, auch den Magen-Darm-Trakt dementsprechend ein bisschen härter zu belasten. Aber wirklich darüber zu schauen, das heißt, ersten Fokus würde ich immer auf das Ernährungstagebuch legen. Dann als zweites würde ich mir sowas anschauen wie die Klassiker, Blutzuckermessungen und ähnliches. Dann würde ich auf spezifische Analysen gehen, also im Blut mal zu schauen, je nach Beschwerdebild. Ob das jetzt nun das Eisen ist, B12, was ich gerade erwähnt hatte, könnten aber auch der Omega-3-Status sein oder ähnliches, Vitamin D. Und dann als letztes erst, wenn man unbedingt sagt, ich will noch viel, viel mehr wissen und will mich schon mal auf, ich sag mal so, noch nicht unbedingt gesichertes Terrain bewahren und dahin bewegen, dann kann man auch auf so genetische Tests zurückgreifen, auch wenn ich zum aktuellen Zeitpunkt heute 2024 noch nicht so viel davon halte.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade ganz viele sagen, Mensch, das wär's. Personalisierte Ernährung hört sich irgendwie viel besser an als die Hollywood-Diät oder sonstige Ernährungsform. Würde ich gern mal ausprobieren. Jetzt ist es natürlich ein Thema, das ist nicht so Mainstream, sage ich mal. Also das probiert wahrscheinlich noch nicht so die breite Masse aus. Wie komplex ist das? Oder man muss natürlich auch über Kosten reden. Ist es, würdest du sagen, so für die breite Masse zugänglich? Oder ist dieses ganze Thema personalisierte Ernährung eine tolle Idee, aber viel zu komplex und so teuer?
Ja, es wird so langsam. Das heißt, so die ersten Gentests kosten schon ordentlich, ne? Da machen wir uns nichts vor. Sind wir bei 300-500 €. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wie gesagt, davon halte ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so viel. Das wird sich entwickeln bestimmt, aber ist jetzt noch nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber die einfachen Tests, und die finde ich wirklich gut. Und da bin ich jetzt vielleicht gemein, wenn ich sage, Leute, dafür braucht ihr nicht zum Arzt rennen. Für so ganz einfache Tests mal zu schauen, hey, wie ist denn mein Eisenstatus, wie sieht mein Vitamin D aus, weil jetzt gerade die kalte Jahreszeit kommt, hey, wie ist mein Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Das heißt, solche Sachen kann ich super einfach schon mittlerweile mit Selbsttests zu Hause machen. Das Ganze kann ich mir online bestellen, das kann ich sogar schon mittlerweile in Drogeriemärkten haben, so ein Test, der mich 10-20 € kostet. Und ganz ehrlich, der Arzt um die Ecke würde auch nichts anderes machen. Das sollte ich natürlich nur machen, wenn ich auch solchen Test auch dementsprechend halbwegs gut analysieren kann. Ne? Also wenn ich da mit einem gesunden Allgemeinwissen ausgestattet bin, sind solche Tests so einfach gestaltet, dass ich das auch wirklich schon sehr, sehr gut selber machen kann. Und ganz ehrlich, ich mache das bei mir selber auch. Mhm. Ich schaue selber meine Werte regelmäßig an und dafür brauche ich nicht zum Arzt, um so ein paar einfache Werte zu messen. Für ein großes Blutbild logisch, aber für so Kleinigkeiten gar kein Problem, sich das mal selber anzuschauen.
Definitiv, ja. Und es kostet halt auch deutlich weniger. Aber wenn ich dich schon so verstehe in puncto Gewichtsabnahme, also für Menschen, die jetzt sagen, Mensch, also ich möchte gerne so ein paar Pfund loswerden, hört sich alles super an. Höre ich so ein bisschen bei dir raus, dass du diese personalisierte Ernährungsweise oder die Ernährungspläne schon ja für effektiver erachtest als so diese Standarddiäten?
Ja, also du weißt, ich bin ja generell ein Gegner von einer klassischen Standarddiät. Aber nehmen wir jetzt mal an, Liesje Müller möchte sich gerne unbedingt gesünder ernähren, weil sie abnehmen möchte. Kann ich natürlich eine klassische DGE-Ernährung fahren, mir die 10 Regeln der DGE anschauen und sagen, okay, trink mehr Wasser, probier auf Süßigkeiten, Zucker zu verzichten. Also alles, was ihr eh schon alle kennt da draußen. Machen wir uns mal nichts vor. Aber ich kann das Ganze natürlich auch individualisierter gestalten. Und personalisiert klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber das kann ja schon bedeuten zu sagen, okay, ich probiere morgens, weil ich immer so schnell müde werde, vielleicht weniger Kohlenhydrate zu essen, sondern mich vielleicht ein bisschen eiweißreicher zu ernähren. Das wäre ja auch schon personalisiert. Dann habe ich vielleicht nicht weniger Kohlenhydrate gegessen, aber morgens fitter und vitaler und habe dann vielleicht nicht den riesen Heißhunger bei der nächsten Mahlzeit, weil ich nicht mit Kohlenhydraten gestartet habe, weil ich einfach merke, mir bekommt es nicht, auch wenn es vielleicht sonst allgemein eine gute Idee ist, mit Kohlenhydraten den Tag zu starten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dieser Grundgedanke, one size fits all, den gibt es einfach nicht mehr. Und man hat halt schon rausgefunden, dass Formen von personalisierten Ernährung, wenn man gesagt hat, hier Gruppe A bekommt die klassische Ernährungsumstellung in die Hand und andere Leute hat man sich persönlich mit hingesetzt und hat sich das personalisiert, dass der Diätenerfolg 25% besser war bei personalisierten Ernährungsberatungen. Das heißt, die anderen hatten natürlich auch einen Ernährungserfolg und hatten dementsprechend auch eine Gewichtsreduktion, aber es war halt bei den anderen Geschichten 20-30% effektiver. Und warum nicht, wenn es geht? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der in Zukunft immer wichtiger wird.
Jetzt heißt unser Titel heute der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit durch eben diese personalisierte Ernährung. Das heißt, in der Folge würdest du ganz klar unterstreichen, kann diese Ernährungsform auch langfristig zu besseren Gesundheitsergebnissen führen?
Ja, es gibt schon mehrere Meta-Analysen. Meta-Analysen bedeutet ja immer, ich schaue mir mehrere Studien zu einem Thema an und schaue dann, was das Gesamtergebnis von allen Studien, wenn man sie mal böse gesagt wissenschaftlich über einen Kamm schert, und guckt, was dabei rauskommt. Man hat halt mittlerweile herausgefunden, dass chronische Krankheiten ca. 22% weniger vorkommen bei einer personalisierten Ernährung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn ich bei über 20% schon liege für langfristige Erkrankungen, weil sie einfach Entzündung dadurch reduzieren, den Blutzuckerspiegel stabilisieren, also all diese positiven Effekte haben, ist das, glaube ich, ein nennenswerter großer Vorteil. Natürlich muss man dabei sagen, hey, was ist denn der Unterschied zu einer allgemeinen gesunden Ernährung? Das sorgt ja natürlich auch für Ergebnisse. Das heißt, will ich ja nicht verteufeln, wenn ich mich an gesunde Regeln halte. Aber es kann dann sein, dass ich durch diese personalisierte Ernährung noch einen zusätzlichen positiven Kick habe. Und das ist natürlich etwas, was einen zusätzlich nochmal bestimmt extra Motivationsschub geben kann.
Ja, was ich so toll finde, dass man sich eben dabei auch wirklich aktiv mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt, aktiv in seinen Körper reinhört und guckt, wie reagiere ich darauf und eben nicht nur stumpf ein Diätkonzept abarbeitet. Ich glaube, das ist ein ganz großer Pluspunkt. Also sehr, sehr spannend, die personalisierte Ernährung. Die wichtigsten Punkte hat Alex jetzt nochmal für euch in unseren 5 Tipps zusammengefasst.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und der ist mir wichtig, ihn erstmal voranzuschicken. Es geht hier nicht um eine Eigentherapie bei chronischen Erkrankungen. Das heißt, wir reden nicht von der Colitis ulcerosa, von Morbus Crohn oder ähnlichem. Das gehört natürlich in die Hand von einem Arzt. Es geht darum, kleine Alltagsprobleme zu lösen. Die Müdigkeit vielleicht im Alltag, die Infektanfälligkeit im Winter, weil mir Vitamin D fehlt. Um solche Aspekte geht es mir. Es geht mir nicht darum, große Krankheitsbilder dadurch zu beeinflussen. Da gehört auch die Ernährung dazu, garantiert. Aber da ist es wichtig, natürlich das Ganze mit dem Arzt in Rücksprache genauestens zu kontrollieren. Tipp Nummer 2, der klingt jetzt erstmal gemein, ist mir aber wichtig, ihn zu erwähnen. Ganz ehrlich, mach erstmal die Basics richtig. Das heißt, bevor du dich mit personalisierter Ernährung beschäftigst, sorg dafür, dass du dich allgemein gesund ernährst. Wir brauchen nicht über personalisierte Ernährung reden, wenn ich am Tag 100 Gramm Zucker meinem Körper zuführe und mich wundere, wieso ich Heißhungerattacken habe und ständig irgendwie abgeschlagen bin. Also ganz ehrlich, das ist Schwachsinn, ne? Da brauche ich mir nicht das Blutzuckermessgerät umstellen und sagen, ach guck mal. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Es geht darum, wenn ich einen allgemeinen gesunden Lebensstil pflege und dann aber merke, okay, ich bin im Winter infektanfälliger oder als Frau durch meinen Zyklus verliere ich relativ viel Eisen, was muss ich da vielleicht mal tun? Um diese Aspekte geht es mir. Tipp Nummer 3, Genanalysen. Ganz ehrlich, Stand jetzt Ende 2024 Banane. Braucht ihr kein Geld für ausgeben. Und, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen böse bin, muss ich aber unbedingt mal erwähnen, alles, was die vorschlagen, ganz ehrlich, das sind auch dieselben Ergebnisse von anderer gesunder Ernährung. Wenn bei der Genanalyse rauskommt, du solltest mehr Ballaststoffe essen, hätte ja das wer anders auch gesagt. Ohne dir vorher Blut abzuzapfen und 500 Euro dafür haben zu wollen. Also deshalb, bei Genanalysen bin ich noch ein bisschen vorsichtig, weil die meisten Ernährungsempfehlungen, die dabei rauskommen, leider doch noch sehr standardisiert sind und einfach einer allgemeinen gesunden Ernährung entsprechen. Tipp Nummer 4. Wo ist es denn jetzt sinnvoll, Alex? Wann soll ich denn sowas machen? Also, das, was ich ganz wichtig finde, wenn ich einen Mangel festgestellt habe, ob das nun der Arzt war oder ob er selber sagt, oh, ich bin müde, abgeschlagen, infektanfällig, was auch immer man für ein Beschwerdebild hat und hat das mit dem Arzt abgeklärt oder mit einem Ernährungsprofi, dass ich dann nämlich mal schaue, wenn ich zum Beispiel meinen Eisengehalt gemessen habe und ich habe Eisen supplementiert, dass ich dann mal schaue, hat das was gebracht? Oder wenn ich Vitamin D supplementiert habe, bringt das was oder brauche ich noch mehr? Weil ich finde es total bescheuert, allgemeinen Ernährungsempfehlungen zu folgen, das ist erstmal ganz schön, aber vielleicht ist das für mich noch zu wenig, weil ich ein sogenannter Non-Responder bin, also weil ich Sachen schlecht verstoffwechsel oder gar nicht gut verstoffwechsel. Und da dann genau zu schauen, brauche ich noch mehr, weil das ist leider oft der Moment, wenn dann Leute teure Supplements kaufen oder schlechte Supplements und dann da stehen und sich wundern, warum es nicht funktioniert. Und der letzte Tipp, Leute, bitte gebt der Wissenschaft noch Zeit. Ich finde das Thema auch total spannend und total super on vogue, was gerade so durch die Presse geistert. Aber ganz ehrlich, was so Gentests oder Ähnliches angeht, glaube ich, das wird noch 20, 30 Jahre dauern, bevor wir eine wirklich personalisierte Ernährung haben. Ich würde sie aktuell noch personalisierte Testernährung nennen. Das heißt, durch individuelle Tests zu schauen, was brauche ich zusätzlich, worauf muss ich achten. Und das ist, glaube ich, der aktuelle Stand der Wissenschaft, den ich auch für super wichtig halte. Alles andere, was darüber hinausgeht, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, und bei Fragen dazu könnt ihr uns natürlich gerne auch über Instagram kontaktieren. Podcast Gesund gefragt heißt unser Account. Ganz wichtig, ihr müsstet uns bitte folgen, bevor ihr Fragen schreibt, weil dann tauchen sie auch direkt bei uns auf und nicht irgendwo unter ferner liefen, unter Anfragen etc. Also schreibt uns da gerne. Alex antwortet da immer recht zeitnah, also großes Kompliment. Und da wir eben das Thema Vitamin D kurz aufgegriffen haben, gerade jetzt so in der dunkleren Jahreszeit, kann ein Mangel ganz oft dafür verantwortlich sein, dass man sich schlapp, müde, energielos fühlt, sowas bei mir. Und dazu haben wir beide eine ganz spannende TV-Reportage für RTL gemacht. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes, denn auch da könnt ihr relativ easy selbst einen Test machen und mit einfachen Lifehacks, die Alex in dieser Fernsehreportage verrät, wieder fit und dynamisch in den Winter starten. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.